Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Im Mittelpunkt diesmal das letzte Kapitel aus dem ersten Buch Samuel und das Anfangskapitel aus dem zweiten Buch Samuel. Beide Bücher sind inhaltlich so eng verknüpft, dass man den Übergang beim Lesen kaum bemerkt. Den Israeliten steht wieder einmal eine militärische Auseinandersetzung mit den feindlichen Philistern bevor. Diesmal allerdings wird sie umfangreiche Konsequenzen nach sich ziehen. David, der zukünftige König von Israel, hatte sich selbst in eine ziemlich komplizierte Situation gebracht. Ständig auf der Flucht vor König Saul, der ihm nach dem Leben trachtete, war David auf die Idee gekommen, bei den feindlichen Philistern Unterschlupf zu suchen. Der wurde ihm tatsächlich gewährt. Überläufer wie ihn gab es immer wieder einmal. Doch als Achish, der König von Gat, von David verlangte, gegen die Israeliten in den Kampf zu ziehen, also gegen seine eigenen Landsleute, wurde die Sache kritisch. David selbst zeigte sich unentschlossen, oder er führte etwas im Schilde. Denn anstatt Achish reinen Wein einzuschenken, druckste David herum, »Wohlan, du sollst erfahren, was dein Knecht tun wird.« War das nun ein Ja oder Nein? Egal, denn letztlich wurde von den übrigen Philisterkönigen über Davids Kopf hinweg entschieden, nein, David und seine Leute sollen nicht gegen die Israeliten in den Kampf ziehen. Denn wer weiß, ob das nicht nur ein Trick von ihm ist. Vielleicht hat er ja die Absicht, uns zu schaden. Wie ich schon in der letzten Sendung dargelegt habe, sehe ich in der Art und Weise, wie es zu dieser Wendung gekommen ist, Gottes barmherziges Eingreifen. Er hat verhindert, dass sich David an seinem eigenen Volk versündigt. Als König von Israel wäre er untragbar, wenn an seinen Händen das Blut von israelitischen Landsleuten klebt. Die militärische Auseinandersetzung zwischen den Philistern und den Israeliten findet allerdings trotzdem statt, auch ohne David und seinen Leuten. Davon handelt das 31. und damit letzte Kapitel im ersten Buch Samuel. In Vers 1 wird dort berichtet: Die Philister aber kämpften gegen Israel, und die Männer Israels flohen vor den Philistern und blieben erschlagen liegen auf dem Gebirge Gilboa. Die Israeliten, von denen hier die Rede ist, das sind König Saul und seine Leute. Längst hatte sich König Saul so sehr von Gott distanziert, dass Gott seinerseits nicht mehr bereit war, mit Saul zu kommunizieren. Bereits in Kapitel 28 wurde berichtet, dass Saul aus lauter Angst vor den Philistern gern gewusst hätte, wie Gott die ganze Situation einschätzt. Und er befragte den Herrn, heißt es dort im Bibeltext, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch das Los, noch durch Propheten. Daraufhin hatte Saul eine Totenbeschwörerin aufgesucht. Als einzige Neuigkeit hatte er dort von der angeblichen Stimme des verstorbenen Propheten Samuel erfahren, dass die Israeliten im Kampf gegen die Philister unterliegen werden und dass er, Saul, zusammen mit seinen drei Söhnen sterben wird. Wie eben schon gehört, können sich die Leute von König Saul tatsächlich diesmal nicht gegen die Philister behaupten. Und auch der zweite Teil der Vorhersage wird Realität. Aus Kapitel 31 lese ich die Verse 2 bis 4. Und die Philister waren hinter Saul und seinen Söhnen her, und erschlugen Jonathan und Abinadab und Malkischua, die Söhne Sauls. Und der Kampf tobte heftig um Saul, und die Bogenschützen fanden ihn, und er wurde schwer verwundet von den Schützen. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger: »Zieh dein Schwert und erstich mich damit, dass nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich erstechen und treiben ihren Spott mit mir.« Aber sein Waffenträger wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein. Was für eine Verzweiflungstat! Saul sieht keine Möglichkeit mehr, den Philistern zu entkommen. Aus Angst davor, Als König der unterlegenen Israeliten gedemütigt zu werden, bittet er seinen Waffenträger, ihn zu erstechen. Auch seiner Qual durch die Verwundung möchte er dadurch ein Ende bereiten. Als der Waffenträger zögert, tötet Saul sich selbst. Weiter ab Vers 5. Als nun sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm. So starben Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger und alle seine Männer miteinander an diesem Tage. An dieser Stelle möchte ich Ihren Augenmerk auf die drei Söhne Sauls lenken, die ebenfalls zu Tode kommen. Einer von ihnen ist Jonathan, Davids bester Freund. Über den Beginn dieser Freundschaft wurde in Kapitel 18 berichtet: Es verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und im Rückblick auf diese Freundschaft wird David sagen: Mein Bruder Jonathan, ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Nun stellen Sie sich vor, David wäre zusammen mit den Philistern gegen die Israeliten in den Kampf gezogen. Dann wären sich die beiden Freunde auf einmal als Feinde gegenübergestanden. Vielleicht nicht persönlich, aber als Kämpfer der beiden gegnerischen Seiten. Auch in dieser Hinsicht finde ich es gut, dass David daran gehindert wurde, mit den Philistern gegen die Israeliten zu kämpfen. Zumal deren Niederlage auch Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung hat. Ab Vers 7 wird berichtet: Als aber die Männer Israels, die jenseits der Ebene und gegen den Jordan hin wohnten, sahen, dass die Männer Israels geflohen und Saul und seine Söhne tot waren, verließen sie die Städte und flohen auch. Da kamen die Philister und wohnten darin. Am andern Tag kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern, und fanden Saul und seine drei Söhne, wie sie gefallen auf dem Gebirge Gilboa lagen. Da hieben sie ihm sein Haupt ab und nahmen ihm seine Rüstung ab und sandten sie im Philisterland umher, um es zu verkünden im Hause ihrer Götzen und unter dem Volk. Wie man diesen Versen entnehmen kann, spielt die Rüstung des Königs eine besondere Rolle. Wenn der König tot ist, wird sie als Trophäe zur Schau gestellt. Solange er lebt, symbolisiert sie seine Kraft und Stärke. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür gewesen, dass David viele Jahre zuvor im Kampf gegen den Riesen Goliath die Rüstung des Königs anlegen sollte. Sie erinnern sich, er hat sie dann wieder abgelegt, weil er damit kaum einen Schritt gehen konnte. Saul jedoch hätte es gern gesehen, dass alle Leute glauben, er würde in dieser Rüstung stecken und den schier unbesiegbaren Goliath zur Strecke bringen. Zweifellos hätte er dann überall herumposaunt: Ich habe es geschafft, ich habe den Philister Goliath heldenhaft besiegt. So hatte er es nämlich auch getan, als sein eigener Sohn Jonathan bei einer Auseinandersetzung mit den Philistern deren Wachposten überwältigen konnte. Jetzt aber geschieht sozusagen genau das Gegenteil. König Saul wird nach seinem selbst herbeigeführten Tod entehrt, indem man ihm seinen Kopf abschlägt und seine Rüstung zur Schau stellt. Weiter ab Vers 10. Und sie legten seine Rüstung in das Haus der Astarte, aber seinen Leichnam hängten sie auf an der Mauer von Beth Shean. Als die Leute von Jabesh in Gilead hörten, was die Philister Saul angetan hatten, machten sich alle streitbaren Männer auf und gingen die ganze Nacht hindurch und nahmen die Leichname Sauls und seiner Söhne von der Mauer zu Beth Shean und brachten sie nach Jabesh und salbten sie dort. Und sie nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter dem Tamariskenbaum bei Jabesh und fasteten 7 Tage. Die Bewohner von Jabesh, einer Stadt, die östlich des Jordans liegt, bereiten den Toten des Königshauses also ein ehrenvolles Begräbnis. Unter anderem deshalb, weil sie König Saul noch immer dafür dankbar sind, dass er sie einst vor den Ammonitern gerettet hat. In Kapitel 11 wurde darüber berichtet. Sowohl diese ehrenwerte Tat, wie auch das Begräbnis selbst, das ihm nun zuteil wird, erinnern daran, dass Saul nicht zeitlebens ein geltungssüchtiger Mann war, der sich über Gottes Wille bedenkenlos hinwegsetzte. Auch seine Beziehung zu David war anfangs völlig harmonisch gewesen. Saul gewann ihn sehr lieb, hieß es sogar in Kapitel 16. Doch mit der Zeit wurde die Jagd auf David zu einem wichtigen Teil seines Lebens. Die Akte Saul könnte nach seinem Tod nun eigentlich geschlossen werden. Eigentlich, denn nur kurze Zeit später taucht ein Zeuge auf, der die Umstände, wie Saul verletzt wurde und gestorben ist, anders beschreibt, als sie uns im Bibeltext überliefert wurde. Oder fehlen im Text nur einige Details, die den Sachverhalt im Nachhinein anders erscheinen lassen? Nun, das zweite Buch Samuel, das wir nun erreichen, sorgt gleich am Anfang für eine gewisse Verunsicherung. Und vollständig aufgeklärt werden die genauen Umstände nicht, unter denen Saul sein Leben ausgehaucht hat. Das zweite Buch Samuel schließt sich lückenlos an die Berichterstattung aus dem ersten Buch Samuel an. Unser Blick wird jetzt auf David gerichtet. Die Philisterkönige hatten ja vor der Schlacht gegen die Israeliten beschlossen, dass er keinesfalls daran teilnehmen soll. Also war David mit seinen Leuten in den Süden des Philisterlandes nach Ziklag zurückgekehrt. Dort waren mittlerweile die Amalekiter eingefallen und hatten die Frauen und Kinder von Davids Leuten entführt und ihr Vieh sowie verschiedene Wertgegenstände mitgenommen. David und seine Männer konnten allerdings alle und alles wieder zurückholen. In den beiden ersten Versen von Kapitel 1 wird nun berichtet: Nach dem Tode Sauls, als David aus der Schlacht mit den Amalekitern zurückgekommen war und 2 Tage in Ziklag geblieben war, siehe, da kam am 3. Tage ein Mann aus dem Heer von Saul mit zerrissenen Kleidern und mit Erde auf seinem Haupt. Und als er zu David kam, fiel er nieder zur Erde und huldigte ihm. David aber sprach zu ihm: Wo kommst du her? Er sprach zu ihm: Aus dem Heer Israels bin ich entronnen. Dieser Mann hat also angeblich hautnah miterlebt, was sich im Norden des Landes zugetragen hat. Von ihm erfährt David, wie die Schlacht zwischen den Philistern und den Israeliten ausgegangen ist. Weiter ab Vers 4. David sprach zu ihm: Sage mir, wie steht es? Er sprach: Das Volk ist geflohen aus der Schlacht, und es sind viele vom Volk gefallen. Dazu ist auch Saul tot und sein Sohn Jonathan. David sprach zu dem jungen Mann, der ihm das sagte: Woher weißt du, dass Saul und sein Sohn Jonathan tot sind? Der junge Mann, der ihm das sagte, sprach: Ich kam von ungefähr aufs Gebirge Gilboa, und siehe, Saul lehnte sich auf seinen Spieß, und die Wagen mit ihren Kämpfern waren hart an ihm. Und er wandte sich um und sah mich und rief mich, und ich sprach: Hier bin ich. Und er sprach zu mir: Wer bist du? Ich sprach zu ihm: Ich bin ein Amalekiter. Und er sprach zu mir: Tritt her zu mir und töte mich, denn mir wird schwarz vor den Augen, aber mein Leben ist noch ganz in mir. Da trat ich zu ihm und tötete ihn, denn ich wusste, dass er nicht leben könnte nach seinem Fall. Und ich nahm die Krone von seinem Haupt und das Armgeschmeide von seinem Arm und habe es hergebracht zu dir, meinem Herrn. Soweit die Verse 4-10. Was dieser junge Mann erzählt, stellt nun wirklich das in Frage, was wir am Ende des ersten Samuel-Buches über den Tod von König Saul gehört haben. Sagt er die Wahrheit? Oder war König Saul in Wirklichkeit schon tot, als er ihn fand? Vielleicht hat der junge Mann die Krone und das Armgeschmeide des Königs einfach an sich genommen und hofft nun, sich unter dem Schutz Davids eine neue Zukunft aufbauen zu können. Dass der junge Amalekiter vor David niederfällt, wie es in Vers 2 heißt, und ihm huldigt, deutet darauf hin, dass er sich bei ihm einschmeicheln will. Ja, er tut so, als ob er bereits den neuen König Israels vor sich hätte. Doch angenommen, der junge Amalekiter sagt die Wahrheit. Dann müssten sich die letzten Minuten in Sauls Leben ungefähr so abgespielt haben. Nachdem Saul verletzt wurde und sein eigener Waffenträger ihn nicht töten wollte, stürzt sich Saul in sein eigenes Schwert, stirbt aber nicht sofort, sondern leidet schreckliche Qualen. Kurz darauf taucht dieser unbekannte junge Mann auf, und Saul fleht ihn an, ihm den Todesstoß zu versetzen. Dieser tut es, nimmt die Krone und das Armgeschmeide an sich und überbringt David die Nachricht von der Niederlage der Israeliten. Welche von beiden Möglichkeiten auch immer die zutreffende ist, anscheinend erwartet der junge Mann, dass er von David eine Ehrenmedaille für seine besonderen Verdienste erhält und eine lebenslange Rente. Doch es kommt ganz anders. Zunächst einmal sind David und seine Leute schlichtweg schockiert. Ab Vers 11 ist zu lesen, da fasste David seine Kleider und zerriss sie, und ebenso taten alle Männer, die bei ihm waren, und sie hielten Totenklage und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und um das Haus Israel, weil sie durchs Schwert gefallen waren. Die Niederlage der Israeliten, da sind sich David und seine Männer sicher, hängt damit zusammen, dass Gott seine schützende und segnende Hand von ihnen abgezogen hat. In der langen Geschichte des Volkes Israel war das immer dann der Fall, wenn sich die Israeliten innerlich von Gott abgewendet hatten. Und wenn man auf Saul, den Repräsentanten Israels, schaut, hatte sich ja eine wahre Tragödie abgespielt. Schließlich waren es die Israeliten gewesen, die unbedingt einen König haben wollten, der sie regiert. Unter anderem deshalb, weil es bei vielen heidnischen Völkern um sie herum so üblich war. Also bekamen sie mit Saul ihren ersten König. Doch sein Ungehorsam gegenüber Gott, sein Geltungsdrang, seine krankhafte Eifersucht und sein Hass gegen David hatten ihn untragbar gemacht. Ich denke, David und seine Leute begreifen das, was nun geschehen ist, als Abschluss einer längeren Entwicklung, die irgendwann in einer Katastrophe enden musste. Deshalb weinen sie nicht nur über die Niederlage ihres Volkes, sondern auch, wie es in Vers 12 ausdrücklich heißt, über König Saul. Sie stehen bildlich gesprochen vor einem Scherbenhaufen und blicken voller Angst in die Zukunft. Ab Vers 13 wird berichtet, wie sich David noch einmal den jungen Mann zur Brust nimmt, der ihm die Nachricht vom Tod König Sauls überbracht hat. Offenbar kommt auch ihm die Geschichte, die ihm aufgetischt wurde, höchst seltsam vor. Und David sprach zu dem jungen Mann, der es ihm angesagt hatte, »Wo bist du her?« Er sprach, »Ich bin der Sohn eines Fremdlings, eines Amalekiters.« David sprach zu ihm, »Wie, du hast dich nicht gefürchtet, deine Hand zu erheben gegen den Gesalbten des Herrn, um ihn zu töten?« Wir können nur ahnen, welche Gedanken David durch den Kopf gegangen sein mögen. Der junge Mann ist ein Amalekiter, stammt also aus dem Volk, das in Davids Abwesenheit die Stadt Ziklag überfallen hatte und von dem sich David und seine Leute gerade erst ihre Angehörigen und ihren Besitz zurückgeholt hatten. Ist die Geschichte des jungen Mannes vielleicht frei erfunden und er ist Saul niemals begegnet? Eine abschließende Antwort darauf gibt uns der Bibeltext nicht. David jedenfalls entschließt sich, den jungen Amalekiter zu töten. Schließlich hat er selbst behauptet, König Saul den Todesstoß versetzt zu haben. Ihm, dem von Gott eingesetzten König, der auch nur von Gott abberufen werden darf. Selbst wenn wir Davids Entscheidung, den Amalekiter mit dem Tod zu bestrafen, vielleicht nicht ganz nachvollziehen können, Davids Respekt gegenüber dem Königsamt ist uns ja schon früher begegnet. Zum Beispiel, als er in der Höhle von En-Gedi die Möglichkeit gehabt hätte, sich an Saul zu rächen. Damals sagte er, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Diesen Respekt vor dem Königsamt hat der junge Amalekiter nach eigener Aussage nicht gehabt. Das mag die harsche Reaktion Davids erklären, die in unserem Bibeltext ab Vers 15 zum Ausdruck kommt. Dort heißt es, »Und David rief einen seiner Leute und sprach, komm her und schlag ihn nieder. Und er schlug ihn nieder, dass er starb. Und David sprach zu ihm, dein Blut komme auf dein Haupt, denn dein Mund hat gegen dich selbst geredet, als du sagtest, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet.« Ab Vers 17 folgt nun ein Klagelied, das damals offenbar auch das Bogenlied genannt wird, und zwar in Erinnerung an den Bogen von Davids Freund Jonathan. Jonathan muss ein geschickter Bogenschütze gewesen sein, denn mittels Pfeil und Bogen hatte er David ziemlich zu Beginn ihrer Freundschaft signalisiert, ob sein Vater Saul tatsächlich böse Absichten gegen David hegte. Das Klagelied Davids ist ähnlich wie die Psalmen in einer dichterischen Sprache verfasst, die auf den einen oder anderen von uns vielleicht ein bisschen blumig wirken mag. So wird zunächst ohne Namensnennung der gefallenen Helden gedacht. Den Siegesjubel in den Städten der Philister möchte der Dichter des Liedes am liebsten unterbinden. Dann werden in einer bildhaften Sprache das Schlachtfeld und die Natur dafür verantwortlich gemacht, dass die Israeliten gegen die Philister verloren haben. Und erst im zweiten Teil des Liedes tritt die Trauer über den Tod von Saul und Jonathan in den Vordergrund. Ich möchte die Verse 17 bis 27, also das Trauerlied Davids, nun einfach vorlesen. Und David sang dies Klagelied über Saul und Jonathan, seinen Sohn, und befahl, man solle die Leute von Juda das Bogenlied lehren. Siehe, es steht geschrieben im Buch des Redlichen. Kurze Zwischenbemerkung: Mit dem Buch des Redlichen ist ein Liederbuch gemeint, das auch schon im alttestamentlichen Buch Josua erwähnt wurde. Und nun also der Text des Klageliedes. Die Edelsten in Israel sind auf deinen Höhen erschlagen. Wie sind die Helden gefallen? Sagt's nicht an in Gat, verkündet's nicht auf den Gassen in Aschkelon, dass sich nicht freuen die Töchter der Philister, dass nicht frohlocken die Töchter der Unbeschnittenen. Ihr Berge von Gilboa, es soll weder tauen noch regnen auf euch, ihr trügerischen Gefilde, denn daselbst ist der Heldenschild verworfen, der Schild Sauls, als sei er nicht gesalbt mit Öl. Der Bogen Jonathans hat nie gefehlt, und das Schwert Sauls ist nie leer zurückgekommen von dem Blut der Erschlagenen und vom Mark der Helden. Saul und Jonathan, geliebt und einander zugetan, im Leben und im Tod nicht geschieden. Schneller waren sie als die Adler und stärker als die Löwen. Ihr Töchter Israel, weint über Saul, der euch kleidete mit kostbarem Purpur und euch schmückte mit goldenen Kleinoden an euren Kleidern. Wie sind die Helden gefallen im Streit? Jonathan ist auf deinen Höhen erschlagen. Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan, ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, als Frauenliebe ist. Wie sind die Helden gefallen und die Streitbaren umgekommen? Schon als Jugendlicher wurde David von Gott ausgewählt, eines Tages König von Israel zu werden. Nach dem Tod von König Saul scheint nun der Zeitpunkt gekommen, den Thron zu besteigen und natürlich auch die Verantwortung für ein Volk zu übernehmen, das gerade eine herbe Niederlage einstecken musste. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind.